Du kennst diese alltägliche, aber absolut frustrierende Situation ganz sicher.
Oh ja.
Du hast dich perfekt auf ein wichtiges Gespräch vorbereitet. Also deine Argumente sind wasserdicht, du hast alle Fakten auf deiner Seite, der Text sitzt wirklich makellos. Und trotzdem, mitten im Satz merkst du, wie dein Gegenüber innerlich einfach abschaltet.
Ja, der Blick wird so komplett leer.
Genau dieser leere Blick. Und man fragt sich halt, warum wirken manche Menschen in genau solchen Momenten geradezu magnetisch, während andere mit exakt denselben Worten ihr Publikum in den komatösen Sekundenschlaf schicken.
Das liegt daran, dass wir in unserer westlichen, sehr rational geprägten Kultur einer massiven Illusion aufsitzen. Also der Illusion der reinen Information.
Okay, das heißt, wir überschätzen den Inhalt.
Massiv, wir klammern uns an den Gedanken, dass der nackte Inhalt, wenn er nur logisch genug ist, die Arbeit schon von alleine machen wird. Aber das menschliche Gehirn funktioniert so einfach nicht.
Und genau diese Mechanik wollen wir in unserer tiefgehenden Analyse heute knacken. Wir stützen uns dabei auf die Arbeit von Wilfried Bechtel, spezifisch auf Auszüge aus seinem Buch Mit deiner Stimme richtig überzeugen.
Ein extrem spannendes Buch, ja.
Definitiv. Unsere Mission für diese heutige Erkundung ist es also, dieses versteckte Betriebssystem unserer Kommunikation zu entschlüsseln.
Genau, wir schauen uns an, wie scheinbare Kleinigkeiten, also Atempausen, das Tempo, winzige Gesten, die Aufmerksamkeit des Zuhörers komplett unbewusst steuern.
Bevor wir also auch nur ein einziges Wort optimieren, müssen wir verstehen, was bei dir, also beim Hörer, eigentlich neurologisch passiert, bevor der Verstand den Inhalt überhaupt greifen kann.
Da macht die Quelle direkt am Anfang eine fundamentale Unterscheidung auf, die eigentlich alles Weitere prägt. Den Unterschied zwischen Information und Wirkung.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Information ist das eine, Wirkung das andere.
Richtig. Information ist im Grunde nur ein trockenes Datenpaket. Es sagt dem Gehirn deines Gegenübers quasi nur, hier ist dein Sachverhalt. Wirkung hingegen, die ja primär durch den Klang der Stimme, durch Resonanz erzeugt wird, die schlägt eine völlig andere neurologische Route ein. Wirkung flüstert dem Unterbewusstsein zu, das hier betrifft dich persönlich. Du musst jetzt aufpassen.
Wenn ich also rein monoton spreche, übertrage ich zwar die Daten, aber ich verweigere dem Gehirn des Zuhörers die Einordnung, ob das überhaupt relevant ist.
Exakt.
Weißt du, wenn ich mir jemanden anhöre, der komplett monoton spricht, dann fühlt sich das für mein Gehirn an, als würde ich auf einen gigantischen, unformatierten Textblock starren. Also wie auf so einer lieblos programmierten Website.
Ohne Absätze, ohne alles.
Genau. Keine Absätze, kein Fettdruck, keine Zwischenüberschriften. Ich merke da richtig, wie ich nach drei Sätzen streike, weil ich die ganze Strukturierungsarbeit komplett selbst leisten muss.
Das ist eine sehr präzise Beschreibung dessen, was da kognitiv abläuft. Eine monotone Stimme delegiert diese Aufgabe der Priorisierung komplett an den Zuhörer.
Das ist ja mega anstrengend.
Total. Das Gehirn des Hörers muss permanent filtern. Was war jetzt der Hauptsatz? Was war nur eine Nebenbemerkung? Das verbraucht enorme Mengen an kognitiver Energie.
Und unser Gehirn will ja eigentlich Energie sparen, richtig?
Genau, evolutionär sind wir darauf programmiert. Wenn es zu anstrengend wird, zieht das Gehirn den Stecker. Und wir schweifen ab.
Krass.
Und da kommt noch eine andere Ebene dazu. Der Klang deiner Stimme ist ein direkter, unzensierter Feed deines vegetativen Nervensystems.
Oh, das heißt, man hört sofort, wie es mir geht.
Absolut. Ob du hektisch bist, ob du dich unsicher fühlst oder extrem unter Druck stehst, das transportiert sich über Mikroverspannungen in deinen Stimmbändern in Millisekunden.
Wahnsinn.
Der andere spürt deinen Zustand lange bevor er deine Argumente überhaupt analysiert hat.
Das wirft eine extrem heikle Frage für den Alltag auf. Wenn ich mir jetzt also nächtelang eine perfekte Argumentation für ein Meeting überlegt habe, diese dann aber am Ende mit einem leicht unsicheren Tonfall vortrage, also sagen wir, ich gehe am Ende des Satzes mit der Stimme ein bisschen nach oben, sabotiere ich dann meine eigene Autorität, obwohl der Text eigentlich brillant ist?
Die harte Wahrheit aus Bechtles Text ist ja, der Inhalt verliert gegen den Klang.
Echt? So extrem?
Ja. Das Phänomen, das du da ansprichst, wird in der Linguistik oft als Uptalk bezeichnet. Stell dir vor, du baust im Verkauf eine wasserdichte Nutzen-Argumentation auf
Okay.
und sagst aber am Ende, damit sparen sie extrem viel Zeit.
Ah, es klingt dann wie eine Frage.
Richtig. Durch das Anheben der Stimme am Ende erzeugst du die Melodie einer Frage. Und warum machen wir das? Unbewusst. Weil wir uns in dem Moment unsicher sind und bei unserem Publikum unbewusst um Erlaubnis oder Zustimmung bitten.
Und das Gehirn des Zuhörers checkt das sofort?
Sofort. Es registriert diese Dissonanz. Jemand behauptet einen Vorteil, klingt dabei aber selbst zweifelnd. Der aufgebaute Nutzen wird durch diesen unbewussten Zweifel in der Stimme quasi sofort neutralisiert.
Wow! Wenn unsere Stimme also dieses mächtige Formatierungswerkzeug ist, das Absätze und Fettdruck quasi unsichtbar in die Luft malt, dann braucht dieses Werkzeug ja eine Energiequelle. Ein Textblock formatiert sich ja nicht aus dem luftleeren Raum heraus. Wir müssen über den Körper sprechen.
Unbedingt. Die Stimme ist letztlich nur hörbar gemachte Luft, die durch unseren Körper geformt wird. Die Quelle betont massiv, dass das körperliche Fundament nicht verhandelbar ist.
Was heißt das konkret?
Eine eingefallene Körperhaltung, hochgezogene Schultern, all das verkleinert deinen Resonanzraum. Wer flach nur in den oberen Brustkorb atmet, verengt mechanisch den Halsbereich.
Das merkt man ja auch oft, wenn Leute so piepsig werden, oder?
Ganz genau. Die Stimmbänder stehen dann unter höherer Spannung, die Stimme wird automatisch dünner, höher und verliert an Tragfähigkeit. Der entscheidende Hebel sitzt laut Bechtle aber gar nicht mitten im Redefluss, sondern in der Stille davor.
Du meinst den Moment, bevor das erste Wort überhaupt gesprochen wird?
Exakt. Der Atemzug vor dem allerersten Satz. Wir beobachten so oft, dass Sprecher aus einer inneren Panik vor der Stille förmlich in ihren ersten Satz hineinhetzen.
Ja, man will die Lücke einfach füllen, ne?
Genau. Diese Flucht nach vorn macht die eigene Nervosität aber für alle im Raum sofort greifbar.
Okay, hier wird es wirklich interessant. Aber Moment mal. Ich versetze mich jetzt in die Lage von jemandem, der ohnehin schon extrem nervös vor einer Präsentation ist.
Okay, stell es dir vor.
Wenn ich mich jetzt hinstelle und vor meinem ersten Satz bewusst, tief und hörbar Luft hole, sehe ich dann nicht aus wie ein Karpfen an der frischen Luft? Das wirkt doch total inszeniert und dramatisch, oder nicht?
Ja, wenn du das wie ein Opernsänger machst, der sich für eine Arie aufpumpt, auf jeden Fall. Aber Bechtle beschreibt hier ja kein theatralisches Luftholen.
Sondern?
Was hier faszinierend ist, ist, dass es um ein ruhiges, beinahe unsichtbares Sammeln geht. Ein bewusstes Sinkenlassen des Atems in den unteren Bauchraum.
Ah, also gar nicht so dieses laute Einsaugen?
Nee, gar nicht. Physiologisch passiert dabei etwas sehr Wichtiges. Die tiefe Bauchatmung stimuliert den Vagusnerv. Der ist Teil unseres parasympathischen Nervensystems.
Und der macht was?
Der signalisiert dem eigenen Körper, es besteht keine akute Lebensgefahr, du kannst dich beruhigen.
Okay, also ich hacke mein eigenes System.
Genau. Und evolutionär betrachtet sendet das auch ein massives Signal an dein Gegenüber. Ein Mensch, der ruhig atmet, bevor er spricht, signalisiert unbewusst, ich bin nicht auf der Flucht vor meinen eigenen Gedanken. Ich habe Raum.
Und das strahlt dann Ruhe aus.
Richtig. Das erzeugt beim Zuhörer ein sofortiges Gefühl von Vertrauen und Sicherheit.
Das ist wirklich faszinierend, weil wir den Körper unseres Gegenübers also quasi als Indikator für Bedrohung oder Sicherheit lesen.
Absolut.
Okay, unser Fundament steht also. Wir haben uns geerdet, der Puls ist ruhiger, die Stimme hat Raum. Aber wenn der Atem der Treibstoff ist, wie lenken wir dann das Fahrzeug? Lass uns mal über die eigentliche Architektur unserer Sätze sprechen.
Sehr gerne. Hier betreten wir den Bereich von Tempo, Zäsuren und Pausen. Bechtle vergleicht so einen endlosen, pausenlosen Redefluss mit einem unaufhörlich laufenden Wasserhahn.
Oh Gott, ja.
Er überflutet das kognitive System des Zuhörers einfach. Ein zentrales Beispiel aus der Quelle demonstriert die Macht der Zäsuren an einem völlig banalen Satzes. Der lautet, das habe ich dir heute empfohlen.
Okay, und je nachdem, wo ich da den Druck, also die stimmliche Energie, hingebe, verändert sich die Realität dieses Satzes komplett.
Genau. Die semantische Bedeutung kippt mit jedem verlagerten Schwerpunkt. Sagst du zum Beispiel, das habe ich dir heute empfohlen.
Dann fokussiere ich mich auf das Objekt.
Richtig. Du isolierst ein spezifisches Objekt aus einer Menge anderer Optionen. Bei das habe ich dir heute empfohlen.
Dann ziehe ich den Fokus komplett auf mich als Autorität.
Ganz genau. Und betonst du das dir, also das habe ich dir heute empfohlen, dann wird aus einer eigentlich neutralen Aussage etwas sehr Persönliches, fast schon Intimes.
Stimmt. Und wenn ich das heute betone?
Dann steht plötzlich die Dringlichkeit der Zeit im Mittelpunkt. Das zeigt halt, der Sinn entsteht gar nicht durch die Vokabeln allein, sondern durch diese Druckwellen deiner Stimme.
Wahnsinn. Also, was bedeutet das alles für unser Verhalten in echten Gesprächen? Ich stelle mir das immer wie eine Fahrt in einem ICE von Stuttgart nach Berlin vor.
Schönes Bild.
Wenn der Zug, also meine Rede oder mein komplexes Argument, mit 300 km/h durchbrettert und einfach niemals an einer Station hält,
dann verlierst du unweigerlich deine Fahrgäste. Ein Zuhörer muss einsteigen können, er muss Informationen verknüpfen, also quasi umsteigen, und er muss sich orientieren können.
Und wenn ihm schwindelig wird, weil ich ohne Punkt und Komma spreche, dann springt er gedanklich bei voller Fahrt einfach ab. Er guckt mich vielleicht noch an, aber sein Geist ist eigentlich schon beim Mittagessen.
Exakt so ist es. Was hier kognitionspsychologisch passiert, ist hochspannend. Verlangsamung vergrößert das Wichtige.
Ah, okay.
Unser Gehirn braucht einen Moment, um akustische Signale in Bedeutung zu übersetzen. Eine bewusste Pause vor einem entscheidenden Wort baut Erwartungsspannung auf.
Wie so ein Trommelwirbel.
Genau. Der präfrontale Kortex des Zuhörers schaltet in einen Alarmzustand und denkt, Achtung, jetzt folgt die Auflösung. Und eine Pause nach einem wichtigen Satz lässt das Gesagte im Arbeitsgedächtnis des Zuhörers nachklingen. Es entsteht das nötige Echo.
Das macht total Sinn.
Die goldene Regel lautet hier, das Sprechtempo gehört niemals dem Sprecher. Der kennt den Gedanken ja eh schon auswendig.
Stimmt, ich weiß ja schon, was ich sagen will.
Eben, es muss sich immer an der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Zuhörers orientieren, der diese Informationen ja gerade zum allerersten Mal dekodiert.
Okay, wenn wir den Zug also an den richtigen Bahnhöfen anhalten, öffnen wir quasi Fenster im Kopf des anderen. Und die Quelle schlägt da ja vor, diese Fenster auf eine sehr spezifische Art zu nutzen. Ich spreche von dieser Bully-Bully-Technik, die Bechtel beschreibt.
Ah ja, die Bully-Bully-Technik. Die Herkunft dieses Namens ist eigentlich eine kleine Anekdote aus dem Leben des Autors.
Erzähl mal.
Seine Frau las ihrer 5-jährigen Tochter aus dem Kinderbuch Bully und seine Freunde vor. Die Mutter hat dabei intuitiv an erwartbaren Stellen im Satz eine kleine Lücke gelassen. Sie machte also eine Pause.
Und dann?
Und das Kind ergänzte das fehlende Wort völlig von selbst, oft sogar laut. Die Struktur des Satzes hat das Gehirn des Kindes schon so sehr in eine bestimmte Richtung beschleunigt, dass das Ausfüllen der Lücke der absolut einzig logische Schritt war.
Okay, ich muss hier kurz reingrätschen.
Gerne.
Wenn ich das meiner 5-jährigen Nichte vorlese, dann ist das ja mega süß. Aber wenn ich im Boardroom sitze vor 3 grimmig dreinblickenden Vorständen und ich mache da künstliche Pausen, damit die meine Sätze beenden, kriege ich da nicht wie so ein übermotivierter Grundschullehrer? Das wirkt doch auf Erwachsene massiv manipulativ, oder?
Das wirft wirklich eine wichtige Frage auf. Und ja, das ist eine essentielle Gefahr, wenn man die Technik mechanisch und ohne Gespür anwendet.
Also wie verhindert man das?
Es darf niemals wie ein Ratespiel wirken oder als würdest du dein Publikum abfragen. Das Geheimnis liegt in der Natürlichkeit und im Gleichlauf der Gedanken. Unser Gehirn ist ja im Kern eine gigantische Prädiktionsmaschine.
Es errät die Zukunft.
Genau, sagt ständig voraus, was als nächstes passiert. Stell dir vor, du sagst in einer knallharten Verhandlung ganz ruhig, am Ende wollen wir hier alle nicht noch mehr Risiko, wir suchen.
Und dann lasse ich die Pause?
Richtig. Du lässt den Satz für einen Bruchteil einer Sekunde hängen. Das Gehirn deines Gegenübers füllt dieses Vakuum automatisch mit Begriffen wie Sicherheit oder Stabilität.
Und dann sage ich das Wort.
Genau. Wenn du dann genau dieses Wort lieferst, Sicherheit, erzeugst du einen tiefen psychologischen Schulterschluss. Du holst den anderen exakt dort ab, wo sein eigener Verstand gerade ohnehin schon angekommen ist.
Wow. Das Gehirn belohnt sich in dem Moment quasi selbst, weil es das Muster richtig erkannt hat?
Richtig.
Es ist dann also kein Überreden mehr, sondern ein gemeinsames Entdecken. Man erzeugt quasi ein inneres Ja beim anderen.
Exakt.
Aber all diese rhetorische Finesse, also die Pausen, das sanfte Führen der Gedanken, das fällt doch alles sofort in sich zusammen, wenn der Körper plötzlich etwas völlig anderes erzählt, oder?
Definitiv. Da betreten wir das Feld der Kongruenz. Und die neurologische Hierarchie ist da gnadenlos. Wenn gesprochenes Wort und Körpersprache sich widersprechen, glaubt das menschliche Gehirn immer, ausnahmslos, dem Körper.
Wirklich ausnahmslos?
Ja. Der visuelle Kortex verarbeitet Bewegungsmuster um ein Vielfaches schneller und unbewusster, als unser Sprachzentrum abstrakte Worte überhaupt dekodieren kann.
Und was bedeutet das für die Praxis?
Die Quelle definiert hierfür eine absolut eiserne Reihenfolge für das Sprechen. Bewegung, Satz, Pause.
Das heißt, die körperliche Ausrichtung oder eine Handbewegung muss passieren, bevor das erste Wort meinen Mund verlässt.
Richtig.
Das sehe ich im Alltag permanent schiefgehen. Also jemand stellt eine vermeintlich kritische Frage, aber noch während er redet, fallen seine Schultern nach vorn, der Blick wandert auf die Tischplatte und die Hände verschwinden irgendwie unterm Tisch.
Das ist der Klassiker.
Das ist doch so, als würde ich dir mit voller Wucht einen Ball zuwerfen, mich aber sofort umdrehen und weglaufen, anstatt überhaupt zu schauen, ob du ihn fängst.
Das ist eine extrem treffende Analogie. Der Körper verhält sich in solchen Momenten wie ein fehlerhafter Untertitel zu einem Film.
Oh, das stört extrem.
Total. Wenn du eine Geste erst hektisch nachschiebst, wenn das Wort schon längst gefallen ist, wirkt das einfach künstlich und unsicher. Die Spannung, diesen unsichtbaren Ball nach einer Frage in der Luft zu halten, die erfordert echte Präsenz.
Und wenn ich die nicht habe?
Zieht man sich körperlich sofort zurück, signalisiert es dem primitiven Teil des Gehirns des Zuhörers, der Absender glaubt selbst nicht an die Relevanz seiner Frage, also muss ich da jetzt auch keine Energie in die Antwort stecken.
Das ist auch der Grund, warum Videokonferenzen so unfassbar anstrengend sein können, oder? Wenn Bild und Ton durch die Internetverbindung auch nur um Millisekunden asynchron sind, feuert unser Gehirn permanent kleine Fehlermeldungen ab, weil diese Reihenfolge von Bewegung und Satz nicht mehr sauber aufeinander folgt.
Ganz genau, das Gehirn ist ständig im Stress.
Gibt die Quelle da eigentlich spezifische Anweisungen, was wir mit unseren Händen tun sollen?
Sehr konkrete sogar, die sich stark auf unsere Evolutionsbiologie stützen. Bechtle warnt zum Beispiel eindringlich davor, mit dem Zeigefinger direkt auf den Kopf oder das Gesicht des anderen zu deuten.
Oh, der typische Lehrerfinger?
Genau der. Die Amygdala, unser limbisches Alarmsystem im Gehirn, interpretiert diese isolierte, spitze Bewegung auf uns zu, direkt als Angriff.
Wie eine Waffe.
Wie ein Speer oder ein Schlag, ja. In dem Moment schaltet das Gehirn des anderen sofort auf Verteidigung, völlig egal, wie logisch dein Argument gerade ist. Der präfrontale Kortex, der ja für das rationale Denken zuständig ist, wird quasi blockiert.
Okay, und was soll ich stattdessen mit den Händen machen?
Die Quelle empfiehlt offene Gesten in Richtung des eigenen Bauchraumes oder in den neutralen Raum zwischen den Gesprächspartnern.
Also die Handflächen nach oben oder zueinander?
Handflächen, die sich einander zuwenden, geben dem Gesagten Struktur, ohne anzugreifen. Gepaart mit einem warmen Lächeln bei einer harten, sachlichen Frage, nimmst du so die persönliche Härte heraus, bewahrst aber die absolute inhaltliche Klarheit.
Wahnsinn! Das führt mich zur ultimativen Belastungsprobe. Wir haben ja jetzt den idealen Raum skizziert, in dem Körper und Stimme als ein perfektes Team agieren. Was aber passiert, wenn ich den Körper meines Gegenübers gar nicht sehen kann?
Du meinst am Telefon.
Genau. Was passiert am Telefon? Oder in der Hochdrucksituation schlechthin, wenn es plötzlich um viel Geld geht, wie im Verkauf?
Am Telefon fällt der visuelle Kanal für den Hörer ja komplett weg. Das bedeutet, das Gehirn deines Gegenübers muss deutlich mehr kognitive Ressourcen auf das reine Zuhören verwenden. Die Stimme übernimmt da die alleinige Führung.
Was empfiehlt Bechtle da?
Er rät zu noch mehr Klarheit und einem leicht gedrosselten Tempo. Und ganz entscheidend, eine aufrechte Körperhaltung ist absolute Pflicht, auch wenn dich niemand sieht.
Weil sich der Raum im Oberkörper verändert und der andere das durch den Telefonhörer buchstäblich als so eine komprimierte Frequenz wahrnimmt.
Exakt. Dein Gegenüber hört unbewusst, ob du entspannt stehst oder wie ein Fragezeichen über deiner Tastatur hängst.
Das ist verrückt. Und was ist mit dieser Hochdrucksituation im Verkauf? Du hast die Preisnennung erwähnt.
Ja, da beobachten wir ganz oft reine Panikreaktionen. Die Verkäufer nennen den Preis und schieben aus purer Angst vor der Stille sofort einen ganzen Schwall an Rechtfertigungen hinterher.
Ah, weil sie die Pause nicht aushalten.
Richtig, aber das lässt den Preis künstlich aufblähen und klingt wie eine Entschuldigung. Bechtles Lösung ist radikal einfach, aber oft schwer auszuhalten.
Die da wäre?
Nenne den Preis und dann schweige. Halte die Lücke aus.
Um den Fokus auf dem Wert zu belassen und nicht in so eine verbale Verteidigungshaltung zu rutschen.
Richtig. Und um den Druck generell zu managen, nutzt die Quelle zwei bestimmte Satztypen, sogenannte Sagensätze und Hörensätze.
Sagensätze?
Ein Sagensatz antizipiert die Sorge des Kunden und spricht sie ganz offen aus. Also zum Beispiel, vielleicht denkst du gerade, das ist eine gewaltige Investition.
Ah, okay.
Das nimmt dem unausgesprochenen Einwand sofort diese toxische Kraft, weil das Monster unter dem Bett quasi beim Namen genannt wird.
Und was ist dann ein Hörensatz?
Ein Hörensatz gibt dem Kunden die Autonomie zurück. Beispielsweise, du musst heute keine Entscheidung treffen.
Also nimmt man eigentlich paradoxerweise den ganzen Druck aus dem Kessel raus, anstatt ihn wie so ein stereotyper Marktschreier immer weiter reinzupumpen. Das entlarvt dieses Klischee vom lauten, manipulativen Verkäufer als völlig ineffektiv.
Wenn wir das alles mal mit dem großen Ganzen verbinden, kristallisiert sich eine fundamentale Wahrheit heraus. Echtes Überzeugen hat nichts mit Überreden zu tun. Wer seine Stimme bewusst reguliert, wer den Mut hat, regelmäßiges Audiofeedback von sich selbst anzuhören und wer diese Stille aushält, der betreibt keine Manipulation. Er reduziert lediglich die kognitive Reibung.
Er macht es dem anderen leichter.
Genau. Er macht es dem Gehirn des Zuhörers so leicht und angenehm wie möglich, dem Gedanken zu folgen und am Ende aus völlig freien Stücken zuzustimmen.
Was für ein intensiver Blick in den Maschinenraum unserer alltäglichen Kommunikation. Wir sind heute gestartet bei der Wichtigkeit eines einzigen tiefen Atemzugs, der unserem Körper und unserem Gegenüber Sicherheit signalisiert. Wir haben gesehen, wie die bewusste Lenkung von Tempo und Pausen unseren Gedanken ein Echo verleiht.
Und wie die Bulli-Bulli-Technik die Vorhersagemaschine im Kopf des anderen nutzt.
Genau. Und warum eine unruhige Handbewegung das beste Argument in Millisekunden evolutionär pulverisieren kann.
Es demonstriert wirklich sehr eindrucksvoll, dass unsere Stimme sehr viel mehr ist als nur ein Transportmittel für Wörter. Sie ist ein hochkomplexes, emotionales und neurologisches Führungsinstrument.
Und genau dieses Instrument hast du jederzeit bei dir. Ich möchte dir, der uns gerade zuhört, eine ganz konkrete Aufgabe mitgeben. Beim nächsten Telefonat oder im nächsten Meeting, vielleicht sogar noch heute, achte mal auf exakt diesen einen Moment. Bevor du sprichst, lass den Atem kurz sinken. Sprich deinen ersten Satz. Und dann halte einfach kurz den Mund.
Sehr guter Tipp.
Lass diese bewusste Pause entstehen. Beobachte mal, wie sich die Körperhaltung deines Gegenübers und die gesamte Dynamik des Raumes allein durch diese eine Sekunde der Stille verändern.
Das ist wirklich mächtig.
Aber bevor wir dich heute in deinen Alltag entlassen, möchte ich dich noch mit einer etwas unbequemeren Idee konfrontieren. Einem Gedanken, der sich unweigerlich aufdrängt, wenn man diese ganzen Mechanismen mal tief genug durchdenkt. Wir haben heute extrem detailliert beleuchtet, wie sehr unsere nach außen gesprochene Stimme die Realität, das Nervensystem und die Aufmerksamkeit anderer Menschen formt. Aber was passiert eigentlich mit unserer eigenen Neurologie, wenn wir unsere innere Stimme ansehen?
Du meinst den ständigen, unsichtbaren Monolog in uns selbst?
Ganz genau. Wenn wir wissen, dass ein gehetzter, monotoner und pausenloser Redner unser Gehirn ermüdet und in den Alarmzustand versetzt, was richten wir dann eigentlich an, wenn die Stimme in unserem eigenen Kopf ständig genau so mit uns spricht? Wenn wir uns selbst ohne Punkt und Komma, gehetzt und ohne den Raum für ein tiefes Durchatmen durch den Tag peitschen, überfordern wir unser eigenes System dann nicht jeden Tag aufs Neue? Vielleicht beginnt die wahre Meisterschaft der Stimmführung ja gar nicht da draußen auf der großen Bühne oder im Verkauf.
Sondern bei uns selbst?
Ja, vielleicht beginnt sie genau dort, als unformatierter, stressiger Textblock in unserem eigenen Kopf, den wir endlich anfangen müssen, bewusst, ruhig und mit den richtigen Pausen neu zu strukturieren. Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal tief Luft holst.